Ja, ich schließe mich diesem Dank an. Vielen Dank für eure Beiträge, Michael und Gerlinde. WWW, was heißt das? Wer verrät es uns nochmal? World Wide Web, weltweites Netz, ein weltweites Netz gibt es. Kurz abgekürzt Internet, so kennen wir es alle. Und es gibt was nichts, was so schnell wächst wie das Internet, so unaufhaltsam. Am Anfang war das nur eine Vernetzung von einzelnen Computern, Forschungsrechner. Und heute weltumspannt, überall ist man verbunden. Ich bin drin, war mal so eine nette Werbung. Ich bin im Internet, ich hab's. Ich bin drin, ich hab's geschafft. Viele Menschen verbringen mehr Stunden am Tag heutzutage online, also im Internet, als offline. Sie sind immer drin, immer verbunden. 1984, wo das Ganze losging, mit 1000 Nutzern vom Internet, heute wächst es täglich um circa 1 Million Leute, die dazukommen. 3,5 Milliarden Menschen sind online. Und wenn man mal die Suchanfragen anschaut beim größten Suchanbieter Google, damals, wo das losging, mit 1000 Anfragen am Tag, heute mehr als 3 Milliarden Anfragen am Tag. Die Leute, die irgendwas suchen im Internet. Atemberaubend ist das, wie das wächst, gewachsen ist und weiter wächst. Aber Andreas hat ja schon verraten, dass WWW heute Morgen auch noch für was ganz anderes steht. Wir wollen wachsen. Wir wollen wachsen. Und natürlich am liebsten so schnell wie das Internet oder noch schneller. Naja, nicht ganz so. Übertreiben wollen wir, aber so ein bisschen wäre das schon schön, schnell zu wachsen. Wobei der Andreas uns ja schon gewarnt hat, zu schnell wachsen ist natürlich auch schwierig an manchen Stellen, braucht dann aber vielleicht Unterstützung. Was wäre, wenn ihr jeden Ast an eurem Baum gestützt hättet mit einem kleinen Holzstab? Dann wäre noch mehr als ein Ast Apfel drauf dran gewachsen. Also wir freuen uns, wenn es wächst, wenn die Zahlen zunehmen. Wir freuen uns über jedes Mitglied. Wir freuen uns über jeden neuen Gottesdienstbesucher. Es ist natürlich schön, wenn wie heute 50, 60 Leute im Gottesdienst sind, als wenn vielleicht nur 30 da sind. Also Zahlen sind was Schönes, finde ich gut, aber ist natürlich nicht alles. Die Quantität sagt nämlich nichts aus über die Qualität. Und vielleicht ist der eine Apfel lecker und wenn da jetzt 10 Äpfel an dem Baum wären und die alle nicht schmecken würden, dann würde es auch nichts bringen. Kleine Gemeinden haben natürlich manchen Vorteil. Jeder kennt jeden, das ist eine tolle Sache. Aber große Gemeinden, da gibt es viele Möglichkeiten, Dinge anzupacken, fast zu bewegen. Was wir aber bei beiden gemeinsam haben sollten, wie groß auch immer eine Gemeinde ist, ist die Sehnsucht zu wachsen. Und vor allen Dingen nicht nur die Zahlen, sondern auch eben innerlich, qualitätsmäßig. Und so geht es auch bei uns in unserer Gemeinschaft darum, wie wir mal formuliert haben, was unser Ziel ist, unsere Zielbeschreibung, dass wir Kontakte knüpfen, dass wir Menschen aus Uninteressierten erleben, dass sie Interessierte werden, Besucher werden, sich für Jesus entscheiden und dann aber auch eben Mitarbeiter werden. Mitarbeiter, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und die dann immer mehr zu hingegebenen Nachfolgern von Jesus werden, dass wir uns immer mehr mit Jesus verbinden. Kurz gefasst, dass wir im Glauben wachsen. Im Glauben wollen wir wachsen. Und dazu, wie gesagt, ein Abschnitt aus dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Auch eine Gemeinde, die rasant gewachsen ist, aber der Paulus noch einiges mit auf den Weg gegeben hat. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Es ist immer schön, wenn ein Bibeltext mit einem stattdessen beginnt, zu einem Verbindungswort, wie wir hier sehen. Da merkt man, es ist unvollständig. Wir müssen auf den Zusammenhang achten in der Bibel, nicht immer nur einzelne Verse rausnehmen, aber wir können immer nicht von Anfang bis Ende in der Bibel predigen, deswegen müssen wir natürlich auch Abschnitte auswählen. Aber es geht auch hier schon, wird deutlich, um ein Vorher und ein Nachher. So war es vorher und so soll es hinterher aussehen. Und darum, ein Vers nehmen wir noch mit dazu, wie auch schon angekündigt, der Vers 14. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Das Sprichwort sagt ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Die allermeisten Fähigkeiten müssen wir lernen, wir müssen üben. Das kann man so wunderbar sehen bei Kindern, wie sie erst einmal anfangen zu robben. Ich weiß nicht, wie weit die Lina jetzt ist. Robbt die schon oder dreht sie sich erst rum? Also eins nach dem anderen. Und laufen wird sie jetzt auch noch nicht können, gell? Dafür haben wir Verständnis, oder? Und die Sprache, ich weiß nicht, ob schon eine Mama zu hören war. Das hört man ja immer zuerst, die Mamas jedenfalls. Und später auch, im Beruf ist es so, fast jeder Arbeiter wird über seine ersten Versuche, die er in der Ausbildung mit dem Werkzeug gemacht hat, schmunzeln. Ich habe in der Schule mal ein Schachbrett basteln dürfen mit Holz. Da haben wir ein ganzes Jahr dran gearbeitet und ist natürlich fantastisch geworden, jedenfalls in meiner Sicht von damals. Heute zeige ich es nicht jedem, was ich da gemacht habe. So ist es beim Hobby, beim Sport, bei der Musik und das ist ganz normal. Wir würden niemanden verurteilen, der am Anfang nicht perfekt alles beherrscht. Und das ist auch im Glauben so. Niemand würde von jemandem, der frisch angefangen hat zu sagen, ich will mit Jesus leben, sagen, du musst aber bombastisches Bibelwissen jetzt haben. Oder du musst jetzt sofort wissen, was Jesus von dir will. Wie du dein Leben richtig gut führst. Einer hat es mal so formuliert, als ich mich bekehrt habe, habe ich in manchen Bereichen meines Lebens einfach so weitergelebt wie vorher, weil ich nicht wusste, dass Gott damit vielleicht ein Problem haben könnte. Diese Erkenntnis kam erst später. Es ist völlig normal, dass man noch nicht fertig zur Welt kommt. Was nicht normal ist allerdings, ist nicht zu wachsen, sich zu entwickeln. Das ist normal. Nicht zu wachsen, würden wir sagen, vielleicht, das ist unnormal. Ich will so bleiben, wie ich bin. Oder anders ausgesagt, du darfst so bleiben, wie du bist. Gibt es mal auch eine Werbung. Für die Werbung passt das vielleicht, aber nicht für uns Menschen. Kinder wollen sich entwickeln. Wollen endlich Sachen können, endlich den blöden Kindersitz im Auto loswerden. Ein Maßband hängt bestimmt in jedem Kinderzimmer. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, wie er sich selbst immer wieder dahingestellt hat und gemessen hat, bin ich nicht endlich größer? Oder bei den Kindern an der Schrank, am Schrank oder an der Tür. Und das ist gesund. Und ein gesunder Christ, der will eben auch wachsen. Der will Jesus ähnlicher werden. Der will sich entwickeln. Da gibt es ein Vorher und ein Nachher. Und der Paulus sagt, dass ein unreifer Christ ein Spielball der Einflüsse von außen ist. Also es gibt Vorher und Nachher. Sind wir noch der Spielball der Einflüsse von außen? So hin und her gekickt werden wie ein Fußball? Manche Menschen bringen uns durcheinander. Manche machen das absichtlich, die haben böse Absichten. Andere wieder, die wissen es vielleicht nicht besser. Unser Grad an Wachstum zeigt sich darin, wie sehr es uns verwirrt, was andere Leute an Dummheiten an uns ranbringen wollen. In einem Hauskreis war eine junge Frau, die war so ein Musterbeispiel dafür. Natürlich nicht hier bei uns. Alles, wirklich alles hat sie verunsichert. Jede Sache, die sie gehört hat im Internet, wo sie nachgeschaut hat, jede Richtung hat sie durcheinander gebracht. Bücher, Zeitschriften, jedes, was sie gelesen hat, immer wieder brachte sie es mit in den Hauskreis und jede Woche musste man ihr erklären: Lass dich nicht verunsichern. Das Geradebiegen ist anstrengend. Wie sieht es bei uns aus? Können wir gute Lehre unterscheiden von Irrlehre? Können wir es einsortieren? Es ist ein Zeichen von Wachstum, wenn wir das mehr und mehr können. Natürlich ist keiner perfekt und darum brauchen wir ja auch immer wieder das Miteinander in der Gemeinde, wenn wir darüber reden, wie siehst du denn das? Aber nicht, dass wir uns im Glauben komplett in Frage stellen lassen. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Es geht darum, dass wir mündig werden. Bei Kindern, wie gesagt, die wissen manchmal schon früh, was sie wollen und wollen sich gar nichts mehr sagen lassen. Spätestens im Teenageralter kommt so eine Phase, wissen wir aus eigener Erfahrung, oder bei den eigenen Kindern oder bei anderen Kindern. Und manches muss natürlich dann erst gelernt sein. Manches geht nicht ohne die eigene Erfahrung. Aber manchmal wäre es natürlich hilfreich. Man hätte sich was sagen lassen. Von der guten Lehre. Mündigkeit bezieht sich nicht nur auf das Prüfen von Lehre, sondern eben auch darauf, seinen Platz einzunehmen, seinen Platz zu kennen, zu wissen. Und ganz besonders im Glauben zu wissen, wo Gott mich haben möchte. Darum wollen wir wachsen. Aber wie sollen wir das machen? Wie sollen wir wachsen? Also nicht in erster Linie nach Zahlen wollen wir schauen, sondern unsere einzelne persönliche Beziehung zu Jesus hin, die soll fester werden. Diesen Schritt wollen wir uns anschauen, auch hier wieder mit diesem Vers 15 und 16 nochmal ein Teil davon. Stattdessen wollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Wieder finden wir hier diese zwei Pole in der Bibel, die es auszuhalten gilt. Und die eigentlich auch gar nicht so richtig zusammenpassen. Die ganz schnell zur Irrlehre werden, wenn man sie voneinander trennt. Es ist unser Beitrag, unser Wollen und Bestreben gefragt. Und auf der anderen Seite, es ist ganz Gottes Werk. Es liegt ganz an Jesus. Das erste steht hier in Vers 15. Wir sollen in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Die Kernaussage liegt in diesem Verb, festhalten. Das ist unser Auftrag, festhalten, nicht loslassen. An der Wahrheit sollen wir festhalten. Das ist der Weg, dass wir im Glauben wachsen können. Das empfiehlt uns Paulus, die Wahrheit. Und das in der Bibel nicht irgendeine theoretische Größe, sondern es ist eine Person. Jesus selber ist die Wahrheit. Wachstum schaffen wir also, indem wir an Jesus festhalten. Und hier können wir jetzt die ganzen Tipps, die wir fast in jedem Gottesdienst hören, auch anbringen. Jesus kennenlernen tun wir, indem wir die Bibel lesen. Bleibe mit ihm verbunden durch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Suche das Miteinander. Übe dich darin, mit Jesus persönlich verbunden zu sein, durch das Gebet. Manch einer betet gerne mit Liedern oder andere Formen, die das zum Ausdruck bringen. Jesus ist die Wahrheit. An ihm festzuhalten bedeutet, im Glauben zu wachsen. Aber da gibt es ja auch noch das andere in diesem Satz. An der Wahrheit festhalten in einem Geist der Liebe. Und das ist ganz wichtig, denn Wahrheit ohne Liebe wird Hartherzigkeit, Gesetzlichkeit. Das ist alles aber kein Wachstum im Glauben. Bibelkenntnis ist wichtig, Sachen auswendig lernen und so weiter, sich damit zu beschäftigen. Aber sie bringen ohne die Liebe nichts. Wie es Paulus in 1. Korinther 13 mal gesagt hat, alles tolle Reden, alle tolle Sachen, die wir machen, aber wenn wir die Liebe nicht haben, bringt es nichts. Die Schwierigkeit ist, die Sünde zu hassen, aber den Sünder radikal zu lieben. Das wird nicht leicht. Es besteht immer die Gefahr, von der einen Seite vom Pferd zu fallen oder von der anderen. Aber sich darum zu ringen, das lohnt sich. Und das müssen wir bei uns auch immer wieder pflegen, dass wir im Glauben wachsen wollen. In der Wahrheit, in der Beziehung zu Jesus. Und dann eben auch die Feststellung in Vers 16, ihm, also Christus, verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir sollen festhalten, und jetzt steht hier, ihm verdanken wir alles. Was jetzt? Gott ist es, steht hier in Vers 16, der uns jede einzelne Person und als Gemeinde Wachstum schenkt. Er bewirkt, dass wir die Bibel lesen und einmal verstehen, was uns Gott damit sagen will und dass wir weiterkommen. Er bewirkt, dass wir zum Gottesdienst kommen. Naja, eigentlich habe ich mir heute Morgen entschieden, hierher zu kommen. Aber andererseits macht es Gott alles. Dass wir eine intensive Begegnung mit ihm haben können. Er schenkt es. Gebetserhörung, wie wir vorhin gehört haben, wie der Michel erzählt hat oder andere Leute uns schon hier bezeugt haben, gesagt haben, ja, da hat Gott Gebet gehört, meins, aber auch ganz oft von anderen. Da hat er mein Herz angerührt, da hat er mein Inneres bewegt. Was müssen wir dafür tun? Was können wir dafür tun? In diesem unteren Teil, Christus macht alles. Ihm verdanken wir das Wachstum. Ja, aber da oben steht doch, wir sollen. Und das ist das, was uns immer wieder herausfordert im Glauben. Natürlich sollen wir festhalten an Jesus, aber das Wachstum schenkt letztlich er. Und auch, dass wir festhalten können, schenkt letztlich er. Für mich ist, ich habe es schon so oft erzählt, manch einer kennt es vielleicht schon auswendig, was mir da so ein tolles Bild für ist, ist die Geschichte von dem Petrus. Der Petrus, der ja, gesagt hat, ja Jesus, wenn du willst, dann kann ich jetzt auf dem Wasser laufen. Und er steigt aus dem Boot und steigt, geht zu Jesus hin, läuft auf dem Wasser und plötzlich schaut er nicht mehr auf Jesus, sondern auf die Wellen und geht unter und ruft, Jesus, hilf mir. Und Jesus greift nach ihm zu der ausgestreckten Hand von Petrus, aber er umfasst sie. Es nimmt letztendlich die Hand des Petrus, die ihn am Wasser hält, über Wasser hält, sondern Jesu Hand, die ihn ergreift. Natürlich müssen wir uns ausstrecken, aber dass wir rauskommen aus der Tiefe, wirkt letztlich Gott. Es ist alles er, aber es geht auch nicht ohne uns. Wir müssen tun, wir müssen festhalten und doch ist es ganz er. Das gilt für unsere Entscheidung, zu Jesus Ja zu sagen. Natürlich müssen wir eine Entscheidung treffen und das ist ganz unsere Entscheidung, aber es ist auch nochmal mit einem Bild gesprochen, wie so ein Tor, über dem steht, sag Ja zu Jesus. Und wenn wir durchgehen und auf die Rückseite von diesem Tor schauen, dann steht, ich habe mich für dich entschieden. Vorher steht, entscheide dich für mich. Aber auf der Rückseite, ich habe mich für dich entschieden. Es ist schon passiert. Dass du Ja gesagt hast, habe ich bewirkt. Und das ist so schön für alle Mathematiker unter uns. 100 plus 100 gibt 100. Tut mir leid, ich mag Mathematik auch und da gibt es auch manchmal komische Sachen, aber eigentlich stimmt das ja nicht. 100% plus 100 ist 100. Aber bei Gott stimmt das, in dem Fall schon. Was ist das Ziel von dem Ganzen? Wir sollen wachsen, es gibt ein Vorher und Nachher. Aber das Ziel des Ganzen ist, das wollen wir unseren letzten Punkt noch einmal vergegenwärtigen, von diesem Bild vom Körper. In Vers 16 heißt es hier, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Nur wenn wir wachsen, können wir unsere Aufgaben, die Gott uns zugewiesen hat, auch wirklich erfüllen. Wenn wir unseren Platz besser einnehmen, dann werden wir Jesus mit Freude bekannt machen, mutig von ihm reden, ihn fröhlich bekennen. Das wird so passieren, wenn wir uns dem nicht entziehen, wenn wir nicht sagen, das will ich nicht. Wenn wir im Glauben wachsen, werden wir Menschen dienen, da werden wir was Gutes für andere wollen, werden wir mit Freude dem anderen helfen, aus ganzem Herzen für andere da sein. Einfach weil das so in uns angelegt wird von Gott, von Gottes DNA. Wenn wir unseren Platz einnehmen in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, werden wir das leben. Und die ist weit mehr als irgendein Verein, in dem wir vielleicht sind, in dem wir uns vielleicht sogar wohlfühlen. Da gibt es tolle Vereine, aber etwas anderes ist, in der Beziehung zu Jesus, mit anderen Christen unterwegs zu sein. Da gibt es ganz viel auch an Schwierigkeiten, auch an Problemen. Aber was uns unterscheidet, wenn wir mit Jesus leben, ist, dass wir im Anderen auch Jesus begegnen, Gott begegnen. Das Ziel, wachsen. Und dazu gehört das Trainieren. Je mehr ich trainiere, desto fitter werde ich, desto leichter und schneller komme ich einen Berg rauf. Das ist eine ganz normale Erfahrung beim Sport, bei jedem Menschen, der vielleicht mal krank war und vielleicht längere Zeit sich nicht bewegen konnte. Der Thomas Reck ist jetzt gerade auch in der Reha, der muss es wieder lernen, das Laufen. Für jeden anderen, der das so erlebt hat, wachsen geschieht nur durch Training. Ohne Trainieren ist es auch möglich, vorwärts zu kommen, auch einen Marathon zu laufen, aber viel mühsamer, viel anstrengender. Wenn wir uns im Glauben weiterentwickeln, wird es leichter, wird es selbstverständlicher, wird es lockerer gehen, einfach weil wir dafür gemacht sind. Ganz wichtig ist, dass wir das nicht mit Zwang machen. Boah, jetzt muss ich mir doch anstrengen zum Schluss. Naja, erst im Glauben wachsen und mich dann noch mehr einbringen, das ist ja anstrengend. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir merken, dass uns Dinge leichter von der Hand gehen, dann werden wir sie mit mehr Freude, mit mehr Selbstverständlichkeit tun. Stellen wir uns vor, wie manch einer das schon erlebt hat, wenn ich eine Kinderstunde, Jungscha, irgendeine andere Stunde vorbereitet habe als Mitarbeiter und dann auf einmal erlebe, die Kinder hören zu, die Erwachsenen hören zu, die Menschen, den ich jetzt was weitergegeben habe von meiner Vorbereitung, die nehmen das an. Die sagen, ja, gern, klar. Sie spüren dir ab, dass du schon beim Vorbereiten Freude hattest. Sie hören dir zu und merken, da fällt etwas ganz tief rein. Oder stell dir vor, du redest mit einem Nachbarn über Jesus und lädst ihn zum 50. Mal ein. Und auf einmal sagt er, ja, ich komme mal mit in deine Gemeinde, in deinen Vortragsabend. Und das sagt er nicht mehr ab und kommt tatsächlich und sagt, ja, hat mir ganz gut gefallen, vielleicht komme ich mal wieder. Von Jesus reden, aus Zwang oder aus Freude, es macht Freude, wenn wir solche Dinge erleben. Oder wenn sich der Gebetskreis trifft, weil man sich halt trifft. Irgendjemand muss ja hier schließlich beten, so könnte man da hingehen. Aber im Gebet merkt man, Jesus ist ja hier. Und er will was bewegen durch unser Gebet. Und auf einmal ist das Gebet nicht mehr ein Runterleiern von Anliegen, sondern da machen wir uns eins mit Gott. Da stellen wir erstaunt fest, dass die Zeit auf einmal schon rum ist. Letzte Woche in der Gebetsnacht zum Beispiel haben das einige erlebt. Oder im Gebetskreis geht es mir auch so. Am Dienstagabend, wie schnell ist die Zeit rum? Und ja, das Gebet ist zu Gott gekommen. Natürlich wird es immer wieder auch Aufgaben geben, die man halt macht, weil man sie machen muss, weil sie gemacht werden müssen. Aber ich bin davon überzeugt, dass sogar der Putzdienst, den wir hier bei uns neu ordnen wollen, ordnen müssen, Freude macht, machen kann. Oder das Kaffeekochen oder gestern Abend das Vorbereiten und Aufräumen vom Eheabend. Natürlich hat es lange gedauert, aber trotzdem hat es Spaß gemacht irgendwie, oder? Es hat sich gelohnt. Wir wollen wachsen. Ich mag volle Gottesdienste. Ich mag, wenn Leute dazukommen, neue Mitglieder werden. Aber letztendlich ist es völlig egal, ob wir 87 Mitglieder sind, so wie im Moment, oder in ein paar Jahren, so in 5 Jahren vielleicht 150. Wäre das vielleicht ein Ziel für unseren neuen Geschwisterrat, dafür zu beten? Warum nicht mal etwas übertrieben zu starten? Aber die Zahlen sind es nicht. Wie wertvoll unsere Gemeinde für das Reich Gottes ist, wird nicht an der Mitgliederzahl gemessen, sondern daran, ob wir es schaffen, dazu beizutragen, dass die Menschen hier wachsen können, ihren Platz im Leib Christi einnehmen. Wir wollen wachsen. Lasst uns damit weitermachen. Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir für das, was du uns an Wachstum persönlich schon geschenkt hast und auch als Gemeinde. Danke, wo wir vielleicht schon einen Start mit dir gemacht haben, wo wir Schritte mit dir gegangen sind. Und danke, wo wir das erlebt haben, wie toll es ist, vorwärts zu kommen im Glauben. Wir bitten dich, lass uns das neu entdecken, wo wir uns mit einbringen, mit irgendeiner Gabe, mit irgendeiner Aufgabe. Danke, wo du noch viel mehr mit uns vorhast, persönlich, und neue Herausforderungen vielleicht damit verbunden sind. Aber vor allen Dingen die Verheißung, ich bin mit dir und will das segnen, was du tust. Danke für die Erfahrungen von Gebet, die wir gemacht haben. Danke für die Erfahrungen von dem, wo wir im anderen dir begegnet sind. Und bitten wollen wir dich, dass du gerade auch da dabei bist, wo wir in Umständen sind, die uns schwierig sind, die uns schwerfallen. Komm du dort hinein, segne und begleite du, führe du heraus und tu auch Wunder heute noch unter uns. Herr, und wo du uns im Innern bewegst, da hat der Himmel die Erde berührt. Da bist du lebendig in uns. Dafür wollen wir dir danken und auch jetzt im Abendmahl willst du uns ganz nahe kommen und uns noch einmal schmecken und spüren lassen, wie sehr du uns liebst. Dafür wollen wir dir danken und dich loben. Amen.